Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Ich finde ja so eine Idee, eine neue Oper zu bauen, finde ich ja eigentlich super. Und wenn man dann auch noch erklärt bekommt, dass gegen alles Gemecker es einfach viel billiger ist, eine neue Oper zu bauen, als eine alte, die zum Teil wahrscheinlich mit Asbest verseucht ist, zu sanieren, wie man das in Berlin sehen kann oder in Köln, wo das ja über Jahre nicht fertig wurde, oder in Köln ist es immer noch nicht fertig, das Opernhaus, dass dann die Idee, wenn man das Geschenk kriegt von einem Menschen, der die Stadt liebt und der ein großes Geschenk hinterlassen will, also da macht ja ein Neubau Sinn.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht es um die Kultur als Motor der Stadtentwicklung. Wer weiß das besser als mein heutiger Gast? Er inszenierte am Schauspielhaus, brachte James Joyce Ulysses auf die Bühne von Kampnagel, wurde 95 künstlerischer Leiter der Kammerspiele und wechselte 2003 in das St. Pauli Theater. Seit 2009 hat er mit Thomas Collin das Hansa-Varieté Bach geküsst. Jetzt werden alle wissen, wer bei mir ist. Bei mir ist Ulrich Maller. Hallo, moin.
Moin.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich habe gerade schon ein bisschen beschrieben, was Kultur bewirken und bewegen kann. Das werden wir gleich zum großen Thema machen. Aber eine Sache, die mich natürlich zuvor interessiert, sind die fünf Fragen. Und die Frage an Ulrich Maller Nummer eins ist, was ist Ihre Lieblingsstadt?
Hamburg. Also ich bin hierher gekommen Ende der 70er Jahre und Hamburg war immer so eine Sehnsuchtsstadt. Mein Vater kommt ja aus Kiel und er hat immer erzählt von großen Festen, wo er in den 50er Jahren war und immer davon geträumt hat, irgendwann eine reiche Reederstochter zu treffen, der dann irgendwie ein ganz anderes Leben führen kann.
An der Elbchaussee.
An der Elbchaussee, ja. Und er hat dann sich doch für die Wissenschaft entschieden, ist Professor geworden und hat eine Frau aus Chemnitz geheiratet und mit der Reederskarriere, das hat nicht so richtig hingehauen. Aber da war irgendwie so der Sehnsuchtspunkt Hamburg gesetzt. Und als ich dann Ende der 70er Jahre hierher gekommen bin, ans Schauspielhaus, das war schon, irgendwie hatte man das Gefühl, jetzt ist man da, wo man eigentlich wirklich gerne hin wollte. Und ich habe vorher eine ganze Reihe anderer Städte kennengelernt. Also ich bin in Tübingen aufgewachsen und habe in München studiert, habe in Köln gearbeitet bei Flimm, habe viel in Berlin gearbeitet. Und wenn man über die Elbbrücken kommt, und da ist einfach das Gefühl nach wie vor da seit dieser Zeit, jetzt bin ich wieder zu Hause.
Wobei ich finde ja so Hamburg in den 70er, 80er Jahren, gut, da war ich noch ein bisschen zu jung, wirkte auf mich eher grau und langweilig. Ist das eine falsche Wahrnehmung?
Also grau war es sicher, vor allem St. Pauli war in einem bedauernswerten Zustand in der Zeit. Aber man ist irgendwie nachts dahin gefahren. Und ich weiß, also für mich als Süddeutschen war Hamburg eigentlich auch kulinarisch eine absolute Zumutung. Es gab ja immer nur die Frage, weiß oder rot, wenn man Wein bestellt hat. Was anderes kann ein Hamburger nicht. Genau, und ein Croque Monsieur galt als französische Delikatesse. Es gab in der Stadt ja kaum wirklich gute Restaurants. Also kaum gute Restaurants. Und dass sich das so entwickelt hat dann im Laufe der 80er und vor allem der 90er Jahre, das ist wirklich ein großes Glück für die Stadt.
Der Lieblingsstadtteil liegt nahe, ist?
St. Pauli. Das ist der Stadtteil, in dem ich immer arbeiten wollte, und ich wollte immer ein Büro haben, wo ich auf die Reeperbahn gucken kann, und 2003 hat mir Thomas Collin diesen Gefallen erfüllt, indem er mich damals von den Kammerspielen weggeholt hat, aus der Hartungsstraße, und das ist einfach ein unglaublich ehrlicher Stadtteil, und das ist ein bisschen wie bei dem Song von Frank Sinatra, also wer es auf St. Pauli schafft, kann es auch woanders schaffen. Und jetzt habe ich dieses Büro, gucke auf die Reeperbahn, sehe da Unmengen von Touristen jetzt rumlaufen. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, man ist ein bisschen wie im Zoo. Aber der Stadtteil ist ehrlich, und dass sich das jetzt auch noch verbindet mit meinem Lieblingsfußballverein, der um die Ecke ist, das ist für mich ein kleines Stück vom Glück.
Kleiner Tipp. Klappt das mit dem Klassenerhalt?
Also ich hoffe ganz stark, obwohl ich seit Anfang dieser Saison verzweifle über diese nicht geschossenen Tore und ich immer denke,
also
letzten Sonntag, ich bin fast verrückt geworden, also bei 26 Torschüssen einen reingekriegt, kurz vor Schluss, also ich weiß nicht, was die üben, also die üben verteidigen, das können sie wirklich super, aber Tore schießen, das ist im Moment echt ein Problem.
Der Lieblingsplatz, ist er auf der Gegengerade oder wo liegt der?
Nee, ist nicht auf der Gegengerade. Ich muss auch nicht in der Gruppe stehen da, sondern wir haben mit meinem Partner, wir haben und Freunden, haben wir uns so ein paar Seats gekauft und sitzen da auf gegenüber von der Gegengeraden. Also da,
wo ja, kann ich ja rüberwinken.
Ja, genau.
Was ist denn der Lieblingsplatz, der Lieblingsort von Uli Waller?
In Hamburg?
Ja, in Hamburg.
Also wenn ich Fremden die Stadt zeige, bringe ich sie immer in ein Restaurant. Ich will jetzt keine Restaurantwerbung machen, aber es ist wirklich sehr schön. Und das eigentlich schon seit langer Zeit ist das Rief. Und da zu sitzen, am besten, wenn es so warm ist, dass man draußen sitzen kann, direkt am Wasser, gegenüber von, schräg gegenüber ist Blum und Voss, ist ein bisschen so schräg. Aber man guckt auf die Elfi. Und wenn dann auch noch ein Tag ist, wo viele große Schiffe vorbeifahren, dann sage ich, okay, jetzt weiß ich, warum ich hier bin.
Das Lieblingsgebäude?
In Hamburg habe ich kein Lieblingsgebäude, muss ich gestehen. Mein Lieblingsgebäude, ich bin ja viel in Italien und das Lieblingsgebäude, was ich dort gesehen habe, ist dieses Castel del Monte von Friedrich II., diesem Stauferkaiser in Apulien. Also das ist eine so verwegene Architekturentwurf auch. Und auch für diese Zeit. Und wenn ich dann manchmal durch die Hafen City gehe, denke ich irgendwie, Freunde, guckt euch doch mal an, was Menschen schon vor fast 1000 Jahren gebaut haben. Und also was sie riskiert haben und was sie sich getraut haben. Also ein Schloss, ja, ein Schloss kann man eigentlich nicht sagen, es ist eine Mischung zwischen Schloss und Burg, was achteckig ist, und vollkommen gewagte Innenhöfe hat. Man weiß bis heute nicht genau, ob das jetzt eine Schutzburg war, ob da der Thronschatz aufbewahrt werden sollte. Also Friedrich II. Ist ja auch relativ früh gestorben. Aber also wenn man das in der Landschaft sieht und sich fragt, warum haben die hier so ein Gebäude gebaut? Das sind einfach dann etwas, wenn man dann anfängt, über Architektur nachzudenken und nicht gleich das Rätsel entschlüsseln kann. Also das ist mein Lieblingsgebäude.
Hängt bei uns zu Hause im Esszimmer.
Okay.
Gute Antwort. Ein Haus davon abreißen hier.
Im Podcast. Ja, die Sternbrücke. Die neue.
Die kann man noch nicht gebaute?
Die alte hätte ich ja toll gefunden. Und mich ärgert es auch, dass, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass es vor allem der grüne Verkehrssenator war, der dafür gesorgt hat, dass das Ding abgerissen wird, weil da irgendein Pfeiler im Weg steht. Ich finde diese alten Brücken, die ja auch so einen Charme von Berlin ausmachen, ich weiß nicht, warum man das abreißen muss. Und dann vor allem durch so ein unglaublich hässliches Gebäude. Also bevor das Ding gebaut wird, kann man es gleich wieder abreißen, finde ich.
Ja, perfekte Überleitung, denn Kultur und Stadtentwicklung, finde ich, sind zwei sehr verwandte Bereiche. Wenn man sich gerade auch in Hamburg so ein bisschen umschaut, sieht man ja, dass Stadtteile, die heute besonders beliebt sind, auch davon profitiert haben, dass früh junge Menschen dahin gingen, dass also neue kulturelle Konzepte gewagt wurden. Und als ich so die Biografie gelesen habe, Kampnagel ist ja eigentlich auch so ein Beispiel. Man stellt sich heute Winterhude ohne Kampnagel vor. Wie war das denn damals in den 80er Jahren, als Sie da hinkamen? Das war ja damals eher illegal besetzt, ne?
Naja, ich bin ja mit dem Schauspiel aus dahin gekommen. Das wird ja in der Kampnagel-Geschichte immer ein bisschen unterschlagen. Kampnagel gibt es ja schon ein bisschen.
Erst war es legal, genau.
Ja, das war absolut legal. Und das war ja auch
eine Ausweichfläche.
Ja, das Schauspielhaus wurde mal wieder umgebaut. Und ich bin ja damals zu der Intendanz von Nils Peter Rudolph nach Hamburg gekommen. Und wir haben von dem damaligen Kultursenator Tarnowski irgendwie gleich die Ansage gekriegt, dass wir eigentlich nur ein Jahr in dem Haus sein können und dass dann das Haus saniert wird und dass wir uns ein Ausweichquartier suchen sollen. Und dann begann eine irre Untersuchungsjagd durch die Stadt, weil ich weiß nicht, wie viele Fabriken ich gesehen habe. Margarinefabriken, Schraubenfabriken. alles Mögliche. Und irgendwann sind wir, und auch in allen möglichen Stadtteilen, und der damalige Verwaltungsdirektor Schlesselmann war sozusagen der Scout, der beauftragt worden war, in der Stadt suchen zu gehen. Und wir haben dann der Stadt, bevor wir auf Kamnagel gelandet sind, zuerst noch zwei andere Angebote gemacht. Nämlich, dass wir in die alte Schilleroper gehen.
Nicht schlecht gewesen, wäre ja, die wahrscheinlich erhalten geblieben.
Ja, und dass wir in der Bernshoffstraße den Malersaal einrichten. Das wollte aber die Bezirksversammlung überhaupt nicht. Die wollten, haben uns das auch ganz klar mitgeteilt und kommuniziert. Sie wollen kein Theater in dem Stadtteil. Ich glaube, das wäre heute anders und ich glaube, dass man heute so nicht mehr darüber denken würde. Und irgendwann standen wir dann in dieser ehemaligen Gabelstaplerfabrik. Also damals war es noch eine Gabelstaplerfabrik. Die Firma Still war da drin. Und dann, klar, hatten wir auch durch Willy Bredel und diesen Roman Maschinenfabrik N&K war das Gebäude ja, hatte ja so eine historische Pharma irgendwie. Also das eine der ersten sozialistischen Realismusromane überhaupt, die geschrieben wurden von Willy Bredel damals Ende der 20er Jahre, beschäftigte sich mit dieser Kranfabrik Nagel und Kemp, die dann später sich in Kampnagel verwandelt hat. Und das war einfach toll, weil wir haben die ja noch arbeiten sehen da und standen in diesen Hallen und konnten uns das am Anfang nicht so richtig vorstellen, jetzt hier hinzuziehen in den Stadtteil, wo überhaupt es noch überhaupt keine Kultur gab, also keine sichtbare Kultur. Und dann gab es im Leitungsteam Unstimmigkeiten, wie wir das Problem mit dem Malersaal lösen, weil die Vorgabe der Stadt war, dass wir dann in dieses damals gerade frisch renovierte Operettenhaus ziehen mit dem großen Haus und dass das kleine Haus dann eben in Barmbek sein soll, in der Kampnagelfabrik, und dass die ganze Verwaltung und die Werkstätten und das Lager und das Archiv, dass das alles nach Barmbek zieht. Und dann, wie gesagt, gab es Krach, weil wir konnten uns irgendwie über die Architektur nicht einigen, und so ist dann Halle 1 und Halle 2 entstanden. Und als dann Peter Bruck kam ein paar Jahre später und gesagt hat, Halle 2 ist mir viel zu klein für Carmen, gab es dann plötzlich auch noch die Halle 6. Also so ist dieses Gelände eigentlich entstanden und gewachsen, lange bevor die freien Gruppen und bevor die Geschichte von Kamnagel, die heute erzählt wird, begann.
Hat ja, glaube ich, auch die Politik so ein bisschen traumatisiert, weil man gedacht hat, wenn man quasi dem Theater die Räume gibt, dann hat man danach Theater.
Ja, das war auch ein bisschen das Problem. Und deswegen gab es auch eigentlich nie so eine, also dann auch in der Zeit danach, als die damalige Kultursenatorin Helga Schuchert dann Mücke Quinkhardt und Hanne Hurzig das Gelände gegeben hat, zwei Intendantinnen oder Dilettantinnen, wie sie sich selber nannten, zu großem Ärger der Männerfraktion des Freien Theaters. Conny hat gekocht damals, dass Frau Schuchert das zwei Frauen gegeben hat, also Conny Littmann. Mhm. Und ich fand das aber eine mutige Entscheidung, aber lange, lange, lange hat die Stadt sich eigentlich nicht wirklich zu dem Gelände bekennen können, sondern hat immer gesagt, also solange da irgendwie Zuschauer kommen, kann es irgendwie weitergehen. Aber es gab irgendwie keine Perspektive. Und um nochmal zu Ihrer Ausgangsfrage zu kommen, wie war das in dem Stadtteil? Die Architektur dieser Jahresstadt ist ja eine wirklich extrem abweisend. Das ist ja auch wie eine Burg. Das ist eine Arbeiterburg oder eine Burg für Arbeiter. So ist der Stadtteil ja auch ein bisschen gemeint gewesen und gebaut gewesen, dass das wie so eine Trutzsiedlung ist für die arbeitende Bevölkerung in den 20er Jahren gebaut. Und das haben wir ganz stark gespürt. Also wir haben am Anfang da Umzüge gemacht und haben überall geklingelt und haben die immer alle eingeladen. Und es war irre schwer, in diesem Stadtteil anzukommen und denen irgendwie das Gefühl zu geben, dass jetzt auch, dass sie neue Mitbewohner haben und dass da jetzt auch was Neues beginnt. Und also wir haben da wirklich sicher ein, zwei Jahre massivst gekämpft, bis das überhaupt akzeptiert war.
Spannend wäre, also heute kann man sich ja gar nicht mehr wegdenken. Da ist ja quasi Kampnagel die Institution in diesen Stadtteilen. Vielleicht gehen wir mal weiter auf den Kiez, weil da würde ich auch sagen, vielleicht ist es auch eine etwas einseitige Betrachtung, aber dass Kultur den Kiez damals zu Ende der 80er Jahre so vom Wegkippen auch bewahrt hat, oder?
Absolut. Das ist auch eine Leistung von dem vorher schon erwähnten Herrn Littmann, dass er, weil er damals Kammnagel nicht gekriegt hat, dann auf den Kiez gegangen ist und das Schmidt-Theater begründet hat. Und das war ja eigentlich ein Motor irgendwie, also auch nochmal für eine andere Ausrichtung eines Stadtteils, der ja in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und vor den schweren Bombenangriffen eine reiche Theatermeile war. Also es gab ja unzählige Theater und leider ist dann in dem Wahn, wie die Hamburger ja manchmal gerne Sachen abreißen, bevor sie drüber nachdenken, ob man sie nicht vielleicht doch retten kann. Es gab ja da, wo jetzt gegenüber vom Operettenhaus gab es ja ein riesiges Theater, die Volksoper, die hatte 1400 Plätze. Die ist bei diesem Bombenangriff 43 auch nicht wirklich vollständig zerstört worden. Es stand eigentlich noch eine Ruine, mit der man hätte was machen können. Das war ein Theater für 1500 Plätze. Das muss unglaublich schön gewesen sein. Und so gab es auf der Meile einfach noch eine ganze Menge von Theatern. Und also wir haben bei der Renovierung vom St. Pauli-Theater 2016 festgestellt, dass wir eigentlich jetzt dann kapiert haben, warum das Theater diese Angriffe überlebt hat. Weil das St. Pauli-Theater ist komplett auf Sand gebaut. Das St. Pauli-Theater steht auf dem Sand vom Hamburger Berg und ist nicht unterkellert. Und ich glaube, dass das, wir vermuten das auch gemeinsam, dass das der Grund war, warum das Theater diese Angriffe überstanden hat, weil es sich bewegen konnte, weil es nicht festgewurzelt auf irgendwas stand, sondern sich einfach diesen Angriffen irgendwie ein bisschen ausweichen konnte. Und deswegen hat dieses Haus als eine der wenigen auf der Meile überlebt.
Inzwischen ist ja die Meile eine richtige Theatermeile, oder?
Ja, das ist auch toll. Und das ist auch sicher das Verdienst von Littmann, dass er das damals begründet hat mit, dass man diesen Stadtteil und diese Meile wiederentdeckt, weil auch was davor auf dem Spielbudenplatz stand, also diese vielen kleinen Kioske und dieses verbaute 70er Jahre, also es war ja irgendwie wie so ein großes Containerdorf eigentlich, was da stand, das war wirklich eklig und schrecklich. Und ich bin auch froh, es gab ja dann diesen verrückten amerikanischen Künstler, der dann irgendwie
Jeff Koons,
der dann, aber also was das Nebenergebnis war ja, dass man diesen Platz leer räumt und dass man diese zwei großen Bühnen, von der die eine ja irgendwie mal angezündet wurde, leider, dass man dem Platz nochmal eine andere Gestalt gibt. Und das, was da vorher war und das, was ich in den 70er Jahren und Anfang der 80er Jahre da kennengelernt habe, das war wirklich
die Buden, ja.
Grau, eklig und trostlos.
Ich meine, heute ist ja das Spannende, dass also auch gerade Ihr Theater so ein bisschen Vielfalt auf den Kiez bringt, weil bei den Premierenfeiern sind ja doch schon auch, hanseatische Räder, die dann ins St. Pauli-Theater kommen.
Naja, das Geheimnis von unserem Theater und warum wir auch so bei einer bestimmten Klientel einfach auch eine sehr große Unterstützung erfahren, ist, das habe ich auch im Laufe der Jahre erst kapiert, dass fast alle, die aus diesen Hamburger Elbvororten kommen, sind im St. Pauli-Theater quasi theatralisch sozialisiert worden. Die alle haben Weihnachtsmärchen gesehen bei uns. Und deshalb können die sich erinnern. Also alle wissen, wo das St. Pauli-Theater ist und alle waren da auch schon mal drin. Und das müssen auch gute Erlebnisse gewesen sein, die der Großvater und der Vater von Thomas Collin veranstaltet haben da seit den 70er Jahren, weil die auch dann sofort bereit sind, wenn sie sich wieder erinnert haben, dass das St. Pauli-Theater war, wo sie mal irgendwie Tischlein Deck nicht gesehen haben oder irgendwas anderes, dass sie dann auch sofort bereit sind, dafür Geld zu geben.
Es gibt ja auch Lästermäuler, die sagen, das ist intelligentes Theater, für das man aber keinen schwerintellektuellen Ausweis braucht.
Ja, also das ist so ein bisschen unser Wahlspruch. Also wir wollen einfach austesten, wie intelligent Unterhaltung sein kann, bevor die Leute das nicht mehr sehen wollen.
Nun ist es ja so, dass Sie auch gewagt haben, in einen Stadtteil zu gehen, der gerade echt so ein bisschen zu kippen droht. Das Hansa-Theater, das Hansa-Varieté-Theater. Wie ist es dazu gekommen?
Das war eigentlich eine Idee einer Mitarbeiterin von Ihnen.
Vivian Hecker
hat Thomas und mich gefragt, ob wir für eine Abendblattaktion für ein paar Tage dieses Theater reanimieren könnten, weil sie eigentlich ein großer Fan war. Ich war auch immer ein großer Fan vom Hansa-Theater. Ich habe auch eine Zeit lang am Hansa-Platz gewohnt am Hansaplatz 2 und wohnte da im 5. Stock. Und das Zimmer, das Fenster von meinem Zimmer ging rüber zum Parkplatz vom Hansa-Theater. Und ich habe immer, also damals waren ja Tiernummern noch erlaubt in den 80er Jahren. Und ich habe immer, wenn die Seelöwen von der Bühne kamen oder so, also man hatte immer so bestimmte klare akustische Signale, also wo man immer wusste, wo die in der Show ungefähr sind. Und ich war damals, also ich bin da auch öfter hingegangen, weil Varieté hat mich immer interessiert. Und ich habe eine Zeit lang auch sogar für die Taz geschrieben in Hamburg und habe eine Riesenreportage über das Hansa-Theater gemacht mit Herrn Kalkowski, das war damals der Pressesprecher des Hansa-Theaters. Und also nachdem Vivian uns gefragt hatte, haben wir uns das kurz überlegt und haben gesagt, aber jetzt für ein paar Tage, das lohnt sich nicht. Also dann lass uns doch mal probieren, einfach eine kleine Serie zu machen, ob die Hamburger dieses Juwel, was ihnen irgendwie abhanden gekommen war, ob sie das gleich wieder ins Herz schließen. Und das hat sofort funktioniert. Also wir haben dann, glaube ich, knapp 4 Wochen gespielt. Und das war so erfolgreich, dass wir dann gesagt haben, okay, und angefangen haben mit der Familie Baldermann und Grell zu reden, ob wir das nicht mieten können. Und dann daraus ist dann so eine regelmäßige Bespielung entstanden, bis zu dem Moment, wo diese 3 Töchter der alten Frau Grell sich vor Gericht so gestritten haben, dass das dann zwangsversteigert wurde. Und seitdem gehört es 2 sehr, sagen wir mal, agilen, jungen, mittelalterlichen Projektentwicklern, die aber, mit denen wir aber ein gutes Verhältnis haben und die uns auch in Ruhe lassen mit dem, was wir da machen. Und jetzt einfach auch ein großes Projekt davor haben. Es soll ja ein ganzes Haus, das auch zum Hansa-Theater gehört, abgerissen werden und ein Hotel gebaut werden, was ich glaube für den Stadtteil gut ist. Also dass man so jetzt von allen Seiten anfängt, indem man einfach das Klientel anfängt zu verändern auf der Meile, irgendwie den Stadtteil auch stabilisiert.
Ist das ein bisschen so vielleicht wie der Kiez in den 70er, 80er Jahren?
Ja, erinnert mich ganz stark daran. Und ich glaube, wenn man da so ein paar Leuchttürme jetzt reinpflanzt, dass das auch eine Chance hat und dass sich das auch wieder erholt.
Da kommen natürlich gleich die Vorwürfe, dass Kultur dann auch Gentrifizierung quasi befördert.
Ja, aber also so abgestürzt, wie damals St. Pauli war und wie der Stadtteil auch gefährdet ist, da muss was passieren. Und
also merken Sie, dass es so in den Jahren, die Sie das jetzt bespielen, seit 2014 glaube ich, dass das schwieriger geworden ist?
Es ist schwieriger geworden, ja. Also das ist, also da würde man auch lügen, wenn man das leugnen würde. Das ist schwieriger geworden und aber also wir sehen ja auch das Bemühen der Politik, da was zu machen, und die Nähe vom Hauptbahnhof ist da, glaube ich, jetzt nicht immer, also wenn der Hauptbahnhof nicht direkt um die Ecke liegen würde, hätte es der Stadtteil auch leichter. Aber also das Politbüro hat da lange gekämpft und das Metropolis ist da jetzt ja auch noch wieder eingezogen ins alte Savoy und das Zentralkomitee, also die Nachfolger vom Politbüro. Also es gibt da schon ein paar Leuchttürme und wenn dann jetzt so ein Hotel für junge Leute gebaut wird und so, ich glaube, das sind alles Maßnahmen, die helfen können.
Wenn wir jetzt nochmal gucken, so neue Stadtteile, gerade ist das Überseequartier eröffnet worden, also früher gehört es eigentlich zu jeder Stadtentwicklung auch dazu, ein Theater mitzubauen. Darauf kommt heute gar keiner mehr. Eigentlich schade, oder?
Also ich glaube, dass Hamburg eigentlich genug Theater hat.
Also nicht nur mehr Konkurrenz.
Ja, nee, aber man müsste sich ja dann mal genauer überlegen, was das sein kann. Also ich finde ja so eine Idee, eine neue Oper zu bauen, finde ich ja eigentlich super. Und also wenn man dann auch noch erklärt bekommt, dass gegen alles Gemecker es einfach viel billiger ist, eine neue Oper zu bauen, als eine alte, die zum Teil wahrscheinlich mit Asbest verseucht ist, zu sanieren, wie man das in Berlin sehen kann oder in Köln, wo das ja über Jahre nicht fertig wurde, oder in Köln ist es immer noch nicht fertig, das Opernhaus, dass dann die Idee, wenn man das Geschenk kriegt von einem Menschen, der die Stadt liebt und der ein großes Geschenk hinterlassen will, also da macht ja ein Neubau Sinn. Und dann hätte man in der Stadt ja auch noch ein großes Theatergebäude, was für quasi große Musical-Produktionen, die auf Tour sind oder so, auch noch gut ist. Und aber jetzt in dem Überseequartier ein Theater zu bauen, ich wüsste nicht wofür.
Das ist auch eher ein Legoland.
Ja, Legoland. Oder ich glaube, dass diese Animationsshow mit diesen Bildern und Gemälden, die da aus Frankreich ist, dass sowas da viel eher hinpasst. Also ich bin aber auch kein Experte für Shopping-Malls, weil ich, also ich gehe ungern einkaufen.
Man hat ja ein bisschen das Gefühl, dass Hamburg sich immer stärker als echte Kulturstadt versteht und auch anders als andere Städte, ich gucke zum Beispiel nach Berlin, da viel offensiver mit umgeht. Also während anderswo auch teilweise abgebaut wird, wird hier eher aufgebaut, oder ist das der selbstverliebte Blick auf die Stadt? Ist alles gar nicht so Gold, was glänzt?
Also wir haben wahnsinniges Glück, dass wir von der Politik begleitet werden, von einem Kultursenator, der wirklich Empathie hat und der, glaube ich, wirklich begriffen hat, wie wichtig Kultur ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und dass also gemeinsame kulturelle Erlebnisse etwas ist, was Risse, die sich ja so in den letzten Jahren aufgetan haben, nicht kitten kann, aber die einfach dadurch, dass man gemeinsam etwas erlebt, erlebt man ja auch nochmal wieder was Neues. Auch mit Menschen, mit denen man vielleicht ein bisschen weiter entfernt ist. Und da haben wir unheimliches Glück. Also Carsten Broster ist ein absolutes Unikat. Ich hoffe nur, dass er in diesen ganzen Koalitionsverhandlungen jetzt nicht doch irgendwie genötigt wird, in Berlin zu bleiben, weil er wird in der...
Der Job scheint ja schon vergeben zu sein an die CDU. Und ja, ich glaube, okay, er hat auch wenig Lust, unter Friedrich Merz zu arbeiten.
Das könnte ich mir vorstellen.
Da ist es ja angesiedelt.
Okay, das könnte ich mir gut vorstellen. Und ich finde, er macht einen verdammt guten Job in der Stadt und hat ein offenes Ohr und hat auch so eine Art, mit Künstlern umzugehen, die ungewöhnlich ist und die also nicht anbiedernd, sondern interessiert, eine Meinung dazu hat und hat auch einen Geschmack und sagt einem das auch, was er mag und was er nicht mag. Und da, also das ist ein Glücksfall. Also das ist nicht nur die selbstverliebte Wahrnehmung von Hamburgern mit ihrer Stadt. Aber wir haben im Moment einfach eine Situation, die ist im Verhältnis zu Berlin oder zu München luxuriös. Also was das Backing in der Politik angeht.
Gar keine Wünsche an den Kultursenator?
Also ich, na ne klar, man will immer mehr Geld, aber er verteilt es ja auch ganz gut. Und
wobei das St. Pauli-Theater ja relativ wenig Geld bekommt, oder?
Ja, aber das ist eine historische Geschichte. Also das St. Pauli-Theater war ja früher ein Theater, was überhaupt nicht subventioniert wurde. Und als wir damals, Uli Tucker und ich, von den Kammerspielen weggegangen sind, mussten wir ja das ganze Geld bei dem privaten Besitzer der Immobilie lassen. Das ist ja auch ein, finde ich, nach wie vor unfassbarer Vorgang, dass ein Immobilienbesitzer darüber bestimmt, wie 1,3 oder 1,4 Millionen Euro aus dem Kulturetat, an wen die gehen. Nämlich danach, wen er sich als Mieter aussucht. Und dass es auch die Stadt da überhaupt kein Mitspracherecht hat. Ich finde es nach wie vor ein Skandal. Aber das ist so eine gewachsene Struktur, an die will jetzt keiner rühren. Und okay, also wir mussten damals bei Null anfangen, Thomas Collin und ich. Und haben das aber eigentlich, da merkt man dann auch, wie die Stadt so tickt. Also wir hatten von Anfang an einen starken Förderkreis, der verankert war in der Hamburger Bürgerschaft unter Klaus Budelmann, ein ehemaliger Banker. Und der mir damals gesagt hat, also in der Endphase der Kammerspiele, also wenn Sie auf den Kiez gehen, dann mache ich Ihnen einen Förderkreis. Und das hat er, dieses Versprechen hat er gehalten. Wir haben mehr Mitglieder als das Schauspielhaus oder als das Thalia-Theater. Und der ist wirklich sehr rührig, dieser Förderkreis. Und das hat die Stadt dann irgendwann auch dazu bewegt, von sich aus was zu tun. Also wir haben ja dann, als es dann wirklich eng wurde, der Stadt gedroht, dass wir sie einfach verklagen wegen Wettbewerbsverzerrung. Und hatten zwei gute Anwälte, Maja Stadler-Euler und Gisela Wild. Und die haben einfach nur mit der Klage gewinkt. Und dann ist ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Wir haben sie immer Broschenkarin genannt.
Karin von Welk.
Frau von Welk, genau. Entschuldigung, das müssen Sie rausschneiden. Die hat sofort gesagt, bitte nicht verklagen, irgendwie, weil wir machen jetzt eine Evaluierung und wir bewerten das alles neu. Und dann sind wir sozusagen in den Kreis der Theater, die von der Stadt regelmäßig was bekommen, mit aufgenommen worden. Und also ich will da auch jetzt nicht undankbar sein und so. Also das sind halt auch Sachen, die gehen, glaube ich, nur in Hamburg irgendwie. Es war so eine alte sozialdemokratisch gewachsene aus den 70er Jahren, also die Privattheater, das alles irgendwie eher sozialdemokratisch geführte Betriebe, die das so mit den Genossen abgemacht hatten. Und dann wurde einem immer erklärt, das ist ein Closed Shop und da kommt man nicht rein. Und in dem Moment, wo man dann ein bisschen Druck gemacht hat, brach auch dieser Widerstand ganz schnell zusammen. Und in der Behörde gibt es eine Menge wirklich sehr wache Mitarbeiter. Und das habe ich so im Laufe der Jahre. Und ich habe ja viele Kultursenatoren erlebt, auch ganz schreckliche. mein Tiefpunkt war Dana Horakova und die uns ja unbedingt...
2001, gut, da hat ja Ole von Beuys so lange gesucht, bis er die gefunden hat.
Ja, ich hatte neulich einen... Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf.
Hier dürfen Sie alles erzählen, das ist schön als Podcast.
Bei einem Bühnenessen bei uns auf der Bühne, das ist etwas, das kann man ersteigern, Los bei der Hamburgischen Kulturstiftung. Die machen immer so einmal im Jahr so eine große Versteigerung von Kulturevents, die man für Geld nicht kaufen kann. Und da kann man unter anderem ein Bühnenessen bei uns auf der Bühne ersteigern. Und bei diesem Bühnenessen habe ich Gisela Wild wieder getroffen nach vielen Jahren. Die ist inzwischen 94. Die war ja mal eine der großen Damen der Hamburger FDP zusammen mit Maya Stadler-Euler. Und musste ihr dann diese Geschichte nochmal erzählen, weil sie war damals beauftragt, mit ihrem Mann Dana Horakova in die Hamburger Gesellschaft einzuführen. Und dann lud sie in ihr Haus ein, das ist damals, ich weiß nicht, ich glaube, da wohnt sie immer noch an der Elbchaussee. Dann stürzte sie kurz vorher. Ihr Mann saß in einem Zug aus Berlin, der irgendwo stecken geblieben war bei Ludwigslust. Und dann übernahm Mario Ganzoni, das war eigentlich ein Traiteur irgendwie, der eigentlich für das Catering zuständig war, war dann plötzlich der Hausherr. Irgendwann kam Frau Horakova und dann passierten wirklich unglaubliche Dinge.
Jetzt wird's spannend.
Ja, wo ich dann irgendwie, weil ich wollte ihr noch einen Brief übergeben, einen handgeschriebenen Brief von Ulrich Tukor und da hat sie sich unglaublich drüber aufgeregt, das wäre eine Unverschämtheit, ihr handschriftlich einen Brief zu schreiben, das könnte sie ja überhaupt nicht lesen. Ich dachte, das ist in Deutschland eher ein Zeichen besonderer Wertschätzung, wenn man einen handgeschriebenen Brief bekommt. Und dann begann ein vollkommen wirres Gespräch mit ihr, wo sie mir dann vorgeschlagen hat, ich sollte unbedingt die Kammerspiele verlassen, das hatte sie wohl Hunke versprochen, dem Hausbesitzer. Und ich würde dann, wenn ich ein Jahr später, würde ich dann das Thalia-Theater kriegen, weil sie würde Stromberg rausschmeißen aus dem Schauspielhaus und Kuhn sollte ins Thalia-Theater. Ich habe dann irgendwann mal versucht, das zu unterbrechen, diesen Redeschwall, und habe gesagt, Frau Horakova, wissen die Beteiligten darüber Bescheid irgendwie oder was machen sie gerade? Und dann guckte sie mich ganz böse an und sagte, also wenn Sie davon irgendjemand was erzählen, dann das müssen Sie sich überlegen. Ich hatte da ein bisschen Schiss, weil sie ja, glaube ich, gute Beziehung zum tschechischen Geheimdienst hatte irgendwie, dass mir wirklich was passiert. Also ich kam aus diesem Gespräch raus, die Tür ging auf, die ganze Hamburger Kulturgesellschaft oder also alle Kulturschaffenden, Wichtigen standen da und guckten mich an, wie, was war das denn jetzt irgendwie? Also so wie, als hätte man irgendwas moralisch Verwerfliches gemacht. Und also nur um das zu beschreiben, weil eine Woche später waren wir bei ihr in der Behörde und dann hat sie behauptet, ich hätte sie in einen Raum genötigt und so. Also sie hat das komplett ins Gegenteil verdreht.
Aber das war ja auch die Zeit, ich glaube, als Ronald Schill,
ja,
sie auch mal dran vorschlug, ein Theater zuzumachen. Hamburg hatte zu viele Theater.
Ja, nein, das war absolut, es gab in Hamburg auch Phasen und deswegen finde ich das so wunderbar, was die Situation, die wir jetzt haben, weil man wirklich das Gefühl hat, dass jemand versucht auch gerecht zu sein und irgendwie und keine Lieblinge zu haben, dass da jemand Kompetentes sitzt und nicht jemand, der, also sie ist ja damals gecastet worden, glaube ich, von einem Headhunter-Service, weil ja keiner das machen wollte. Also das war, ich weiß gar nicht, ob man diese Geschichte erzählt.
Nach 20 Jahren darf man sie erzählen.
Ich glaube, ja.
Vielleicht abschließend, weil ich nochmal so in der Vita gesehen habe, Sie haben ja fast alle großen Theater bespielt. Gibt es da irgendwie noch so einen Wunsch oder so ein Ziel, wo man nochmal hin will oder was man gerne machen würde? Oder ist St. Pauli Theater forever?
Also ich glaube, in der Stadt würde ich mich jetzt gar nicht nochmal verändern wollen. Weil, also ich wollte immer ein Theater haben und ein Theater leiten und um die Menschen einzuladen, mit denen ich gerne arbeiten möchte oder die ich gerne, mit denen ich auch gerne Zeit verbringe. Also es ist ja auch immer ein Stück Lebenszeit, ob man in der Produktion zusammen ist oder ob man mit einem Regisseur irgendwie was verabredet. Und ich bin da auf der Meile total glücklich und auch mit in der Zusammenarbeit mit Thomas Colin ist das ein großer Spaß. Und also ich glaube, ich hätte gar keine Lust, wirklich in so ein großes Haus zu gehen, wo ich mir dann mit Arbeitszeitregelungen rumschlagen muss und irgendwie sagen, Nachterbau dürft ihr aber nicht machen irgendwie und das dürfen wir auch nicht machen, sondern wo wir einfach einen Haufen von Freunden sind, die zusammen was aushacken können.
Ja, vielen Dank, Uli Waller, für dieses Gespräch und Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.